Hallo, ich bin Mario Fischer, bin SEO Urgestein seit über 25 Jahren, Autor des Fachbuch-Bestsellers Website Boosting und Herausgeber der gleichnamigen Zeitschrift. Ich habe im Laufe der Zeit über 500 Unternehmen in allen Branchen und allen Größen beraten, mache viele SEO-Audits und weiß, glaube ich, daher schon ganz gut, was draußen so in der Online-Welt abläuft und was eben nicht abläuft. Ich bin auch Professor für E-Commerce, habe den ersten wahrscheinlich weltweit staatlichen Studiengang für E-Commerce an der TH Würzburg gegründet. Ja, und ich habe mich im letzten Jahr relativ ausführlich mit und investigativ mit den Google Leaks beschäftigt, mit den FTC-Dokumenten von Google und habe viele, viele interessante Dinge ausgraben können, zusammentragen können. Und wenn du wissen willst, wie erfolgreiches SEO heute funktioniert, dann bleib auf jeden Fall dran.
OMT.
Was wir aber jetzt natürlich wissen aus den Leaks und auch aus den FTC-Dokumenten, ist, dass natürlich bei Google, unabhängig davon, wie die Seite jetzt aus klassischer Sicht, wenn du sie anschaust, beurteilt wird, dass noch ein paar Systeme im Hintergrund arbeiten, die ein sogenanntes Re-Ranking machen, die Seiten nach vorne heben oder nach unten drücken aufgrund von anderen Kriterien, auch aufgrund von Besuchersignalen, von Klicksignalen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
So, hallo Mario, schön, dass du da bist. Mario, lass uns direkt einsteigen und zwar mit folgender Frage. Warum und vor allem wie sollte man sich mit dem Aufbau einer Suchmaschine vertrauter machen?
Das ist eigentlich eine ganz klare Frage, da gibt es eine ganz klare Antwort drauf. Du musst wissen, wie die Strukturen laufen, welche Signale nimmt eine Suchmaschine auf, verwendet sie. Vielleicht wissen, vielleicht vermutet für das Ranking, was kann die Technik dort, was kann sie noch nicht, um einfach deine Webseiten besser drauf ausrichten zu können, auf solche Dinge. Und sicherlich auch das Ranking etwas besser zu verstehen. Wir haben ja oft auch so, was ich immer so höre, auch in Workshops oder in Gesprächen, dass es heißt, ja, dann sind wir mal auf 2 und dann sind wir wieder mal auf 4 und dann sind wir wieder gar nicht da und dann sind wir wieder, ja, so, also solche Schwankungen. Und wenn du aber verstanden hast, wie komplex so eine Suchmaschine arbeitet und was da beim Ranking alles passieren kann, was gar nichts mit deiner Seite zu tun hat oder vielleicht mit Backlinks oder ne, solchen Dingen, tut man sich natürlich wesentlich leichter in der Arbeit, ja, ein gutes Ranking auf die Beine zu stellen.
Ja, ich muss sagen, als ich vor vielen, vielen Jahren noch Consulting gemacht habe, kam immer die Frage, wieso steht diese Seite vor mir, obwohl die doch viel schwächer und kleiner ist? Kann ich das damit beantworten?
Ja, möglicherweise zum Teil, wobei du solche Sachen oft auch mit, ich sag mal, mit dem klassischen SEO-Wissen beantworten kannst. Ne? Was wir aber jetzt natürlich wissen aus den Leaks und auch aus den FTC-Dokumenten, ist, dass natürlich bei Google, unabhängig davon, wie die Seite jetzt aus klassischer Sicht, wenn du sie anschaust, beurteilt wird, dass noch ein paar Systeme im Hintergrund arbeiten, die ein sogenanntes Re-Ranking machen, die Seiten nach vorne heben oder nach unten drücken aufgrund von anderen Kriterien, auch aufgrund von Besuchersignalen, von Klicksignalen, dann versteht man das natürlich besser. Früher hat man sich tatsächlich manchmal einen Kopf gemacht und hat gesagt, da ist eine Seite, die hat 200 Worte nur und ist sogar noch auf HTTP, rankt aber auf 1. Wie kann das sein? Pennen die bei Google? Ja? Und aufgrund der Leaks oder der Erkenntnisse, die wir jetzt einfach die letzten Monate gewonnen haben, ist es auch völlig klar und macht dann auch Sinn, warum solche Seiten ranken.
Ich will jetzt zum Anfang, vielleicht bevor wir einsteigen, einen kleinen Shootout machen. Warum? Ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt, ich sehe mich ja selbst irgendwie als SEO, aber als ich dieses Thema mit dir vereinbart habe und du mir gesagt hast, hey, ich habe hier schon einen Artikel zugeschrieben, einmal bei uns in der Website Boosting auf Deutsch und da sage ich auch gleich noch was zu und Search Engine nennt was, glaube ich, auf Englisch, wo man das auch abrufen kann, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mich dann an die deutsche Version gehalten, weil es fiel mir ein bisschen einfacher, wobei es mir nicht einfach fiel. Ich muss wirklich sagen, da sind Sachen drin gewesen, von denen ich teilweise noch nie was gehört habe. Und deswegen möchte ich gerade jetzt zum Start auch mal sagen, wir haben sehr viele Hörer, die schon sehr tief im Thema sind, aber wir haben auch sehr viele Hörer, die nicht tief im Thema sind. Also OMT steht ja auch ein bisschen für Einsteiger und gerade die vielleicht zu einem anderen Thema mal was lernen wollen, als mit dem Sie sich beschäftigen. Wir werden versuchen, den einen oder anderen fachlichen Ausdruck, da werde ich vielleicht einfach mal reingrätschen und sagen, Mario, erklär doch mal ganz kurz für Dumme wie mich, Also so meine ich es natürlich nicht. Ich hoffe, ihr könnt es einschätzen, was da genau dahinter steckt, weil man kommt sehr schnell in so eine Fachsprache rein, gerade bei dem, was ihr heute hören werdet. Und so würde ich jetzt gerne anfangen. Für die, die da gar keinen Bock drauf haben, schaltet jetzt aus. Ja, weil das wird definitiv da ein bisschen reingehen. Für alle anderen, es wird sehr spannend. Ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt, alleine als ich diesen Artikel durchgearbeitet habe, um dieses Podcast-Briefing vorzubereiten. Und jetzt der Shootout, Ausgabe 87 war es, glaube ich, wo dieser Artikel von dir veröffentlicht wurde. Kann man bei euch auch alte Hefte noch nachkaufen?
Ja, die 87, also generell kann man alte Hefte nachbestellen, klar, vor allem die 87 auch, und die geht nach wie vor noch, also ist sozusagen im Einzelverkauf auch die stärkste Ausgabe gewesen, die wir je hatten. Ja, da kam eine riesige Wallung, und ich weiß nicht, wie viele noch da sind. Nicht mehr allzu viele, weil damit haben wir auch nicht gerechnet mit dieser hohen Nachfrage, aber es sind noch welche auf Lager, soweit ich weiß. Also kann man noch bestellen auf der Website.
Ja. Also ich gehe davon aus, dass ihr alle dieses Magazin abonniert habt. Also ich bekomme das einmal hier, einmal in der Agentur. Also ich glaube, wir haben es allein zwei oder dreimal abonniert. Lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich. Und Ausgabe 87, wenn ihr diesen Podcast nacharbeiten wollt, da ist auch noch so ein Inlay gewesen, wo dann nochmal alles beschrieben war und so. Das habe ich auch irgendwo hier rumfliegen. Hier, guck mal. Ja, das hat Mario mit seinem Team ausgearbeitet. Also für die, die jetzt nur den Podcast hören, ihr seht das natürlich nicht. Für die, die den Podcast hören und das sehen wollen, geht bitte auf YouTube. Dort werdet ihr das Video dazu sehen. Oh, ich habe es falsch rum. Guck mal, so rum ist richtig. Und nee, jetzt ist es falsch rum. Ist egal, ihr guckt euch das einfach an. So, und jetzt fangen wir an, würde ich sagen. Wir haben diesen Artikel durchgearbeitet, also ich habe ihn durchgearbeitet und habe festgestellt, so wie die Suchmaschine funktioniert, geht es nach verschiedenen Steps. Also da gibt es verschiedene Stationen oder wie nennen wir das, Prozesse, die da durchgegangen werden, und die würde ich gerne mit dir durchkauen. Ist das für dich okay?
Ja, klar.
Dann lass uns doch mal mit Step 1 anfangen. Ich habe mir da nur aufgeschrieben, so als Keyword, Trawler, Scheduler, Storser. Ihr hört schon, das wird jetzt kompliziert. Und ich würde sagen, Mario, erklär uns doch mal, wie geht das Ganze los?
Am Anfang ist es eigentlich noch relativ einfach, beziehungsweise hat sich gar nicht so viel geändert die letzten 20 Jahre. Wir haben ein System bei Google, ein sogenannter Google-Bot. Da stellt man sich immer einen Bot vor, der dann die Seiten besucht und die auswertet. Das ist einfach nur ein Aufruf der Seite, der URL seitens Google, und dann finden verschiedene Auswertungen statt. Das Ganze, indem diese erste Kontaktaufnahme mit einer neuen oder vielleicht zum Aktualisieren einer bestehenden Seite funktioniert, heißt Trawler, das System, und besteht aus einem Bot, der sozusagen die Seite einfach holt und erstmal in den internen Speicher von Google den HTML-Code reinlädt. Dann haben wir einen Scheduler, also sozusagen einen Timer oder einen Kalender, kann man sich vorstellen, wo Google einfach nach bestimmten Kriterien entscheidet, wann merke ich mir die Seite vor, dass ich sie nochmal besuche. Am Anfang bei einer neuen Seite sind die Besuchsabstände vielleicht etwas kürzer, weil man sagt, möglicherweise wird da häufig aktualisiert. Passiert es zum Beispiel nicht, weil man den Content ein Viertel, halbes Jahr, ein Jahr nicht mehr anpackt, dann kommt dieser Robot einfach seltener aus Kosten- und Effizienzgründen. Dann gibt es einen sogenannten Store-Server noch, der sich dann, will ich nicht zu stark im Detail jetzt, sonst wird es einen Rahmen sprengen, einfach drum kümmert, sozusagen den HTML-Code abzulegen und noch ein paar Metadaten. Ne? Was ist das für eine URL? Ist es ein PDF? Ist es ein HTML? Wann habe ich es besucht? Zeitstempel? Wie häufig habe ich es schon besucht? All solche Dinge. Das Ganze wird dann übertragen in das nächste System. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf. Was da aber auch noch stattfindet, ist dann zum Beispiel die Links zu extrahieren. Das heißt, alle ausgehenden Links von einer HTML-Seite werden erstmal extrahiert, aufgeteilt in interne Links und externe Links. Die internen Links werden zur Verarbeitung in eine Datenbank gestellt, und da kann man dann prüfen, kenne ich diese Links schon oder zeigen die vielleicht auf neue URLs, dann muss ich die für das Scrollen, für den Robot vorsehen. Und die externen Links werden dann in auch eine Datenbank gespielt mit Backlinks, die ja nach wie vor wichtig sind bei Google, das wissen wir ja alle, wo dann auch bestimmte Berechnungen durchgeführt werden und wo dann später Systeme darauf zugreifen können fürs Ranking und sagen, wie viel gute, wie viel schlechte Links hat denn die URL oder hat denn die Domain. Dann werden identifizierte Bilder oder Adressen, muss ich genauer sagen, Adressen, die zu Bildern gehen, JPEGs oder PNGs, die werden in einen Bildcontainer gestellt und werden dann gesondert behandelt. Die werden besucht vom sogenannten Imagebot. Google hat also mehrere Bots und einer, der ist spezialisiert eben auf die Bilder. Der holt sich die Bilder, stellt sie in einen Bildcontainer ein und dann haben wir schon eine spannende Erkenntnis. Dann sagt Google nicht, hey, diese URL, also dieses Bild, was ich da gerade geholt habe, ist dein Bild, sondern das ist ein Bild. Ja, die Bilder werden dann zusammen in einen Container gestellt, die ähnlich sind, ne, vielleicht beschnitten oder gespiegelt. Und Google vergibt für all diese Bilder, die auf einer oder auch auf vielen Webseiten vorhanden sein können, dann eine Image-ID und merkt sich, unter welchen URLs taucht dieses Bild auf. So, damit wird nicht für jede Domain gesondert alle Bilder gespeichert, sondern die Bilder werden extrahiert und gesondert abgelegt. Hat ein paar technische Hintergründe, auch aus Effizienzgründen. Aber somit weiß Google dann natürlich auch, ob ein Bild von vielen Domains genutzt wird oder ob es öfter auf einer Domain genutzt wird. Und vor allem kann man dann natürlich gucken, aufgrund von Metadaten wie Alt-Tags, möglicherweise Inhaltserkennung, das wissen wir natürlich nicht, um was geht's bei diesem Bild? Ist da ein Fahrrad zu sehen oder eine Fahrradkette oder ist es ein Radiergummi? Ja? Um dann später in der Auswertung der Seite einen Bonus zu geben, vielleicht für das Keyword Fahrrad oder Radiergummi.
Spannend, spannend, spannend. Ich habe da noch irgendwas von der Sandbox gelesen.
Ja, Sandbox ist was Google auch witzigerweise immer wieder abgestritten hat. Das war auch so eine spannende Erkenntnis. Und zwar kann ich vielleicht gerade mal schnell raussuchen.
Ich hab nämlich, warum spreche ich die jetzt nochmal explizit an? Ich meine, ich glaube, dieses Sandbox-Thema ist eins der, nicht mehr in der letzten Zeit, aber früher sehr häufig diskutiertes Thema. Gibt es diese Sandbox überhaupt? Was bedeutet die genau? Und ja, stimmt es, dass neue Seiten erstmal immer in dieser Sandbox landen, bevor sie dann ein gewisses Vertrauen haben und so weiter? Schaffen wir es, damit Mythen aufzuräumen oder was meinst du?
Wie immer, bei allen bei den FTC-Dokumenten kann man davon ausgehen, sind offizielle Dokumente, dass das auch stimmt. Bei allen anderen Dingen wissen wir natürlich immer nicht genau, ist es so, wie Google sagt oder ist es so, wie Google nicht sagt. Also der Gary Ilves von Google hat im Dezember 2016 noch gesagt, we don't have a Google Sandbox. John Müller 2019, there is no sandbox. Spannend fand ich, habe von 2005 von Matt Cutts, der ist ja nicht mehr bei Google, noch was gefunden, wo er tatsächlich bestätigt, dass es für einige Industries, so hat er es genannt, gibt es eine Sandbox. Ist wahrscheinlich, hat es damit zu tun, dass nicht mechanisch alle neuen Domains da einsortiert werden, sondern nach bestimmten Kriterien. Also klassischer Fall, typische Spam-Muster oder Backlink-Spams oder eben bekannte Dinge, wo man sagt, okay, die nehmen wir jetzt erstmal auf die Seite, weil man muss ja immer sehen, dass das Crawlen und das Rendern kostet ja unheimlich viel Energie und damit auch Geld. Und wenn man von einer Domain schon vermutet, aufgrund von bestimmten Signalen, dass es keine besonderen guten Inhalte sind oder vielleicht sein könnten, dann behandelt man sie anders. Also ich würde es mal so weich formulieren und sagen, dass bestimmte Domains anders behandelt werden und eigentlich nicht sofort ins Ranking eingelassen werden. Ob das jetzt Sandbox heißt, ob man es anders nennt, ist ein anderes Thema, aber eigentlich haben wir es schon bestätigt, dass es da ist, ne? Also dass da etwas ist, was manche Domains am Ranking hindert. Ne? Und ist natürlich auch klar, es kommen ja viele neue Domains jeden Tag ins Netz. Und oder vielleicht, ich fange mal andersrum an. Wir wissen jetzt auch aus den Leaks, dass der Index, den Google hat, also die Menge an URLs, die Google speichern kann oder will, bei 400 Milliarden URLs liegt. Man sagt man sich, okay, 400 Milliarden, das ist ein Haufen Holz. Wenn man jetzt aber berücksichtigt, dass pro Tag etwa 200 Milliarden neue URLs ans Netz gehen, also kein Domain, sondern einzelne Seiten, 200 Milliarden, das heißt die Hälfte vom Index, dann wird völlig klar, dass keine Suchmaschine der Welt, auch Google, das alles crawlen und verarbeiten kann. Das heißt, insofern muss man schon im Vorfeld bestimmte Dinge finden, wo man sagt, da sparen wir uns was, ne? Weil ich kann mich mal erinnern, ich glaube Yahoo, das ist schon ein bisschen länger her, die hatten mal so ein Forschungspaper publiziert, wo irgendwie waren 8 oder 9 von 10 Domains, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, die ans Netz gehen, sind Spam. Also richtiger Spam, ne? Also nicht irgendwie so schnell mal zusammengeschusterte Seiten, mit denen man ranken will, sondern echter Spam, wo automatisiert Zeug reingepustet wird. Und das ist schon eine ganze Menge. So, also insofern macht's auch Sinn für eine Suchmaschine, für jede Suchmaschine, am Anfang ein paar Filter zu setzen und zu sagen, wenn du da nicht drüber kommst, dann habe ich einfach nicht die Ressourcen, dich genauer anzugucken, ne? Und ob das jetzt Sandbox heißt oder nicht. Ja, und gerade eben neue Domains werden halt etwas vorsichtiger angeguckt. Das ist der Grund.
Du hast eben gesagt, dann nach Step 1 geht es in ein neues System rein. Dieses System heißt laut dem Beiblatt Alexandria. Alexandria ist bei mir eine Stadt in Ägypten mit einer großen Bibliothek. Wahrscheinlich ist das auch irgendwie die Anlehnung. Ich habe das mal gehört, ich glaube bei Jens Fauldraht, weil der ja Bibliothekswissenschaften, glaube ich, dort, also in Darmstadt, in diesem Studiengang gibt es SEO. Und weil er dann irgendwie erklärt hat, dass vom Aufbau her, wie das Ganze funktioniert und so weiter, das halt schon in der Bibliothek sehr ähnlich ist und so weiter. Und das ist bei mir damals im Kopf hängen geblieben. Und deswegen habe ich mich sehr darüber amüsiert, dass dieser Step 2 dann tatsächlich auch Alexandria heißt. Was steckt dahinter?
Ja, also hat der Kollege völlig recht. Also der Name, also deine Vermutung Alexandria ist richtig, die große Bibliothek von Alexandria. Da werden sozusagen alle Dokumente und alle Keywords reingelegt. Und das ist, was man eigentlich auch schon immer kennt von Google, wie es klassisch funktioniert. Also wir haben dort einen Dokumentenindex, der ja noch ein paar, vorweg noch ein paar Analysen macht, Seiten einzeln aufteilt und so weiter, entscheidet auch, ob die URL beziehungsweise der Inhalt der URL, wo der gespeichert wird, auf einer schnellen Festplatte, auf einer SSD oder sogar im Hauptspeicher. Google könnte, wenn sie alle Maschinen, die sie haben, wenn sie die zusammenschalten, könnten sie das gesamte Web im Hauptspeicher halten, hat mal ein Google-Engineer verlauten lassen. Das heißt, alle Seiten, die besonders wichtig sind, liegen sozusagen im Hauptspeicher, im schnellen Zugriff. Seiten, die noch wichtig sind, liegen dann auf diesen schnellen SSD-Platten. Und Seiten, die man aus dem Index nimmt, die man zwar kennt, aber die man nicht mehr weiter besucht, kommen dann auf das sogenannte Terra-Google-System. Das sind noch die klassischen alten Festplatten, wo man sich diese Dinge einfach merkt. Hintergrund ist auch unter anderem, dass Google sich tatsächlich die letzten 20 Versionen einer Seite wegspeichert, um vergleichen zu können, wenn du Änderungen machst, wie stark sind die und hat sich thematisch was geändert. So, also jetzt ganz grob zum Aufbau. Das Alexandria funktioniert tatsächlich wie so eine Bibliothek. Du reichst ein Buch ein, wäre jetzt in dem Fall unsere Webseite, ja, da wird die durchgelesen und dann guckt man und sagt, welche Worte kommen da drin vor. Ne? So Stoppworte wie der, die, das und oder, die behandelt man erstmal anders, aber man guckt dann in der sogenannten Hitlist im ersten Schritt, das sind Worte wie Kugelschreiber, Radiergummi und Füller. Ja, und der Füller kommt aber auf Seite 12 nochmal vor und auf Seite 17 und noch häufiger. So. Daraus baut man dann so einen direkten Index, der dann sagt, okay, das Wort Füller kommt auf Seite 2, 5, 7 und 18 vor. Jetzt bezogen auf unsere Webseite halt im ersten Absatz, im ersten Satz oder an Position so und so. Ne? Kommt dann nochmal vor an Position so und so und nochmal vor an Position so und so mit einer bestimmten Ausprägung in Fettschrift, als Überschrift, als Aufzählung. Ne? Also die Attribute werden da dazu gespeichert. So, also wir hatten erst die Hitlist und sagen jedes Wort. Dann haben wir es verdichtet auf einen direkten Index, wo ein Wort mit allen Fundstellen ist und letztendlich gearbeitet wird mit dem sogenannten invertierten Index. Da dreht man es jetzt sozusagen um und stülpt das Ganze um und sagt, okay, das Wort Füller, auf welchen Webseiten kommt es vor und in welcher Ausprägung? Das heißt, du hast im invertierten Index dann in der ersten Spalte die Worte stehen und in den danebenliegenden Zellen sozusagen die Fundstellen in den einzelnen Domains. So, das ist im Wesentlichen so das Alexandria-System.
Ganz, ganz viele spannende Dinge. Ich habe da auch in dem Artikel einiges gelesen. Wie geht Google hier mit so Dubletten oder Duplicate Content um?
Ja, also Duplicate Content ist relativ einfach oder auch Near Duplicate Content oder auch Seiten in einer anderen Sprache, weil man kann ja über das Hreflang ja auch sagen, diese Seite gibt's auch noch in Englisch. sozusagen übersetzt oder in Spanisch oder in irgendwelchen anderen Sprachen. Und Google geht dann her und arbeitet auch an der Stelle spannend. Anders als wir das denken, sie arbeiten nicht URL-basiert, sondern dokumentenorientiert. Google sagt, wenn ich eine URL habe mit einem Inhalt, dann lege ich einen Dokumentenordner an, lege die da rein. Und wenn ich jetzt Dubletten finde oder auch Weiterleitungen oder was auch immer, packe ich das alles in diesen Ordner rein, unter dieser Dokument-ID. Das heißt, die ganzen Signale, die auf die unterschiedlichen Seiten zeigen, auf die Dubletten beispielsweise, die werden alle in einer Akte, so kann man sagen, gespeichert, und dann wird eine URL als die kanonische bestimmt. Das ist entweder die der Seitenbetreiber hinterlegt hat, oder wenn Google der Meinung ist, eine andere wär's, dann ist es die nachher im Ranking ausgespielt wird. Also sozusagen ein Original wird bestimmt, und die ganzen Kopien oder nahezu Kopien, die liegen nebendrin, kriegen aber in der Regel dann eben auch kein eigenes Ranking, ne? Sondern das ist dann ein Dokument, von dem Google spricht, und das kann sie aus mehreren URLs aufsammeln.
Und mit der Einstufung der Keywords, also wir reden ja gerne von diesem Term WDF, IDF oder sowas, und muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ganze Thema WDF, IDF ist ja kommt ja aus der Informationstechnologie, mit dem man das Information Retrieval, so nennt man das, macht, indem du sagst, je häufiger ein Wort im Vergleich zu allen anderen Worten auf einer Seite vorkommt und gleichzeitig desto seltener es in anderen Dokumenten vorkommt, und aus diesen beiden Werten, die Häufigkeit und die Seltenheit in den anderen Dokumenten, baut man dann eben so einen TDF oder WDF, IDF Faktor zusammen, um zu sehen, welche sind die wichtigen Worte in dem Dokument und welche sind gut auch für die Suche geeignet. Ne? Weil je seltener ein Wort vorkommt, nehmen wir das Wort blau, das kommt auf sehr vielen Seiten vor. Ne? Da habe ich einen sehr niedrigen IDF-Wert, also inverse Dokumenthäufigkeit wäre das dann. Habe ich das Wort gonosomale Chromosomenaberration oder Netto-Kreuzpreiselastizität, das kommt vielleicht in 100 Dokumenten weltweit vor, ist also für sich genommen schon ein geiler Suchbegriff, weil er halt sehr selten ist. Ne? Wenn er jetzt auf der Seite noch sehr häufig vorkommt, ist das natürlich jetzt algorithmisch betrachtet ein guter Kandidat, wenn jemand nach Netto-Kreuzpreiselastizität sucht. So, das ist also sozusagen die Bestimmung der semantisch wichtigen Worte in einem Dokument. Das ist das, was dieser WDF-IDF-Wert macht, oder TF-IDF.
Ich wurde in meinen SEO-Seminaren früher immer gefragt, ja, reicht das denn, dass ich danach optimiere und so weiter? Wir haben eben schon rausgehört, nein, Google ist deutlich komplexer, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen. Wir werden nachher auch über noch so ein paar Sachen reden, die da auf einmal alles umdrehen können, und egal, wie gut ihr irgendwie eure Seite optimiert habt, gerade wenn es um so temporäre Themen auch geht und sowas. Also das ist sehr spannend, glaube ich. Was ich euch sagen kann, vielleicht mal den Zuhörern, um das mal ein bisschen zu vereinfachen. Also was heißt vereinfachen? Ich finde das sehr, sehr gut erklärt, wie Mario das gerade macht. Der Punkt ist, ihr dürft nicht so einfach denken, dass ihr sagt, hey, ich mache eine Sache und das funktioniert danach. Also ihr könnt eine super technisch starke Seite haben, die perfekt für Google, dass Google die gut lesen kann, dann ist das... Ich vergleiche das mal mit einem Bauern, der ein Feld, Samen und, wie sagt man, du kannst einen gut bestellten Boden oder einen schlecht bestellten Boden haben. Und dann hast du entweder eine gute Programmierung, hast du einen guten Dünger, das ist dann der Content, oder hast du noch Samen, das sind vielleicht die Backlinks. Und wenn alles drei zusammengeht, dann hast du halt eine wunderbare Pflanze, die da wächst. Wenn du eins nicht hast, dann kann die auch wachsen, aber sie wächst halt vielleicht nicht so gut. Und wenn ihr eine sehr gute Seite habt, also ich kann euch für uns sagen, das trifft nicht auf 100% der Fälle, aber wenn wir einen Artikel haben oder irgendeine Landingpage und wir gehen, ich nehme mal irgendein Tool, TDF, IDF, nehmen wir mal Termlabs, ich gehe mit Termlabs da drüber, mache hier Malen nach Zahlen, baue WDF, IDF ordentlich nach, dann kann man davon ausgehen bei uns, dass wir irgendwie mittlerweile auf Marketing-Keywords unter die Top 10 kommen, weil aber auch viel anderes stimmt. Wir haben ein gutes Backlink-Profil, wir haben... Die Technik könnte besser sein, aber es ist zumindest auf einem Level, dass wir uns mit anderen messen können. Und dann funktioniert sowas. Wenn ihr das aber nicht habt, dann reicht das halt nicht. Aber es ist trotzdem etwas, was man sehr gut und sehr einfach beeinflussen kann, auch wenn man nicht so ein großes technisches Verständnis hat. Und deswegen rate ich immer jedem, das zumindest mal zu berücksichtigen. Aber, und da kommen wir später drauf, das hilft alles nichts, wenn die Seite für einen Gast nicht gut lesbar ist oder vielleicht die Nutzerdaten scheiße sind, dann könnt ihr noch so gute optimierte Seiten haben, wenn die Leute abspringen, weil sie das Keyword war, was ihr da auf der Seite geschrieben habt, nicht lesen können, dann ist der Faktor zu groß und ihr werdet trotzdem nicht ranken. Kommen wir aber später noch zu. Aber ich wollte es mal kurz ein bisschen vereinfachen. Wenn das durchgelaufen ist, also wir sind jetzt in Ägypten fertig, in Alexandria, in der Bibliothek, und dann kam Step 3, die Suchphrase, wenn ich mich recht erinnere. Willst du uns da vielleicht ein bisschen abholen? Was steckt da dahinter?
Ja gut, das ist dann der sogenannte Query-Prozessor, ja, wo Menschen halt ihre Suchbegriffe in Google-Suchschlitz eingeben, und dieser Teil macht dann halt so eine Termgewichtung, nimmt aus dieser Suchanfrage, wenn wir jetzt mal unterstellen, es wären mehrere Worte, guckt dann eben auch, welches sind wichtige Worte, welches sind Füllworte, und dann wird ja mit verschiedenen Systemen, da ist also das Deep Rank mit beteiligt, das war früher Bert oder Bert, den man ja kannte, Rank Embedded Bert, also mit Vektorisierung wird da gearbeitet, im mehrdimensionalen Raum werden Worte sozusagen mathematisch in Vektoren umgewandelt, und man guckt dann, wie weit sind diese Vektoren auseinander vom Winkel, ne, über den Kosinuswinkel, haben alles mal in Mathe gehabt, aber da hat uns leider kein Lehrer erklären können, warum das spannend sein kann, sowas zu wissen. Und über dieses Winkelmaß, wenn ich es mal so vereinfacht darstelle, kann man dann mathematisch vergleichen, ob mehrere Worte in einem Text, wie gut die mit einem anderen Text übereinstimmen. Ne? Weil je geringer die Winkelabweichungen sind, umso näher sind die Worte beieinander. Und dann kommt natürlich auch dieses MUM, dieses Multi-Unified Model noch mit dazu, und verschiedene andere Systeme, die versuchen, die Suchphrase so zu zerlegen, dass man sie nachher vergleichen kann mit den Dingen, die man dann im Alexandria-System oder in diesem Wortindex, in diesem invertierten Index stehen hat.
Das sind im Prinzip dann die richtigen 10, ja. Also die halt auch wirklich passen. Ich meine, es ist am Ende... Du kannst ein Keyword eingeben und ein Keyword eingeben. Oder sagen wir mal mehrere Keywords, und da muss ja nur eine Präposition oder irgendein kleines Wort anders sein, und auf einmal hat es einen ganz anderen Sinn. Und das wird da wahrscheinlich interpretiert und dann zugeordnet.
Könnte sein. Kann aber auch manchmal sein, und da kann jeder ein Lied davon singen, dass du, sagen wir mal so ein typisches Beispiel, das kennt bestimmt jeder von euch auch, du irgendwas funktioniert nicht an deinem Rechner. So, jetzt kommt eine komische Fehlermeldung, whatever. So, und jetzt gehst du auf die Suche und suchst eine Lösung in Google, und dann gibst du eine Suchanfrage ein, und dann kommen natürlich typischerweise, weiß ich, ein Forum von Microsoft und mittlerweile ja auch andere Foren, sind ja stark hochgespült worden, und dann liest du von vielen Leuten, die das gleiche Problem haben, und dann die erste Antwort ist, ja, was hast du denn für einen Rechner? Das zweite ist, hast du ein Update gemacht? Das dritte ist, Windows neu starten und so. Also du findest nichts. Jetzt formulierst du die Frage um, und schaust wieder. Früher hat man da andere Sachen gefunden, und mittlerweile eben aber durch diese Verallgemeinerung findest du dummerweise immer wieder die gleichen Ergebnisse, die dir vorher schon auch nichts gebracht haben. Also sozusagen das Umbauen der Frage wird immer schwieriger, weil Google, das ist halt ein Nachteil, versucht den Sinn der Frage rauszukriegen und dir ein Ergebnis zu geben. Und wenn es aber vorher auch schon nicht zielführend war, kommst du da in der Regel überhaupt nicht mehr weiter. Also das ist sozusagen der Nachteil von dieser Verallgemeinerung. Umgekehrt hilft es natürlich, wenn jemand zu Google geht und sagt, was bringt es mir, wenn ich nichts Tierisches mehr futtere? War so ein schönes Beispiel. Da kriegst du Tagebücher von Menschen, die auf vegane Ernährung umgestellt haben, obwohl dann nicht drinsteht, dass sie irgendwas, dass sie kein Fleisch mehr futtern, sondern halt essen. Das heißt, Google kann abstrahieren zwischen Dingen, weil sie sagen, Futtern und Essen ist nur Tier und Mensch, ist aber sozusagen die gleiche Absicht. Und damit kriegen wir etwas weicher zugeordnet. Das ist aber dann der Vorteil, gute Ergebnisse, ohne dass wir genau exakt die Worte eingeben müssen, die auf der Webseite so vorkommen, wie das halt früher der Fall war.
Wir hoffen mal, dass Google mit der Menge der Daten, die sie haben, wissen, dass die positiven Effekte den negativen überlegen sind, weil sonst würden sie es nicht machen. Gehen wir mal von aus. Aber ich habe genau diesen Fall gehabt. Ich beschäftige mich momentan sehr, sehr viel mit Ernährung und Sport und so weiter. Und da habe ich nach irgendwas gesucht mit Rindfleisch. Ich weiß es nicht mehr. Und ich habe nur Antworten bekommen, die in eine ganz falsche Richtung gingen, was ich nicht gefragt habe. Und ich habe tatsächlich nichts gefunden. Und das habe ich dann sogar mal mit anderen Suchmaschinen, ich habe nirgends sowas gefunden, war eine sehr spezielle Frage wahrscheinlich. Am Ende konnte sie mir dann einen Ernährungsberater beantworten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Nachteil, aber die Vorteile sollten überwiegen. Jetzt gehen wir durch Step 3 durch, komm zu Step 4. Ich finde die Namensgebung immer so cool. Mich würde es ja viel mehr interessieren, wieso die auf solche Namen kommen. Da wäre ich auch gerne irgendwie mal Mäuschen gewesen. Jetzt kommen wir zu Mustang. Was macht Mustang?
Ja, also das Mustang-System macht sozusagen die erste Abfrage im Alexandria-System. Der sogenannte A-Scorer, so heißt der holt sich jetzt die ersten 1000 passenden URLs, also Dokument-IDs, die für diese Suchanfrage passen könnten. Das nennt man den sogenannten Green Ring. Da helfen verschiedene Systeme zusammen. Da gibt es Systeme, die heißen Sitechunk, Goldmine, RankBrain, DeepRank, habe ich schon erwähnt, und noch andere Sachen, Deduplizierung, also bestimmte Dinge, die vielleicht inhaltlich doppelt vorkommen. Was ist aktuell, was ist hilfreicher Content, was ist Original-Content, Spam-Erkennung spielt da mit rein, sogar eine Business-Modell-Erkennung, ja, dass Google erkennt mittlerweile ganz gut, welches Business hast du, Page-Quality und so weiter. So, und damit wird eine Liste von 1000 Ergebnissen zusammengebaut, eigentlich nur für die erste Seite, wo wir am Ende nur 10 sehen werden, aber im ersten Schritt werden wir sozusagen die 1000 Besten extrahiert. Das passiert in diesem Mustang-System.
Ich habe was vom Green Ring, hast du eben schon erwähnt, Blue Ring gelesen. Kannst du uns nochmal kurz erklären, was da der Unterschied ist?
Genau, ja, der Blue Ring sind die 10 Blue Links, wie man früher immer gesagt hat. Heute sind es keine, nicht unbedingt mehr 10 auf der ersten Seite, aber klassisch haben wir immer 10 blaue Links bekommen. Daher kommt der Name der Blue Ring. Das heißt, die Aufgabe von diesen nachgelagerten Systemen ist, aus diesem Green Ring mit 1000 Inhalten das einzudampfen, dass wir am Ende einen Blue Ring haben mit nur noch 10 Ergebnissen.
Haben wir aktuell irgendwelche Statistiken, die sagen, wie viele Leute überhaupt auf Seite 2 gehen?
Keine Ahnung, aber es gibt ja den alten Spruch, der beste Platz, einen Toten zu verstecken, ist nicht in irgendeinem See oder in Betonschuhen, sondern auf Platz 2, Seite 2 bei Google.
Weil da kommt ja keiner vorbei.
Da gibt es zwar unterschiedlichste Zahlen, aber Seite 2 ist wahrscheinlich nur von SEOs benutzt. Ja. Weiß ich nicht.
Ja. Ich finde es immer interessant, wenn ich so in die Search Console gucke, dann denke ich manchmal, es gibt irgendeinen Begriff, der irgendwo auf Seite 5 rankt, aber auf einmal irgendwie 30.000 Anfragen hat. Wo ich mir dann denke, wie funktioniert das, dass ich so viele Anfragen habe, aber keine Sau klickt? Wer geht denn da überhaupt hin? Also das frage ich mich manchmal. Irgendwo werden die Zahlen ja herkommen, aber tatsächlich, ich glaube, wir sind uns einig, ein Ziel, wenn ihr SEO macht, ist Ziel Seite 1. Wobei es immer schwieriger wird, natürlich, aufgrund A, mehr Inhalte, B, selbst auf Seite 1 ist der Traffic nicht mehr unendlich, weil sich ja auch viel auf den Suchseiten verändert. Und ich habe so das Gefühl, dass die letzten 2 Jahre da extrem viel passiert ist. Ich habe irgendwann vor kurzem einen Vortrag gelesen, dass irgendwie jetzt noch viel mehr als 100 verschiedene Templates bei Google mittlerweile ausgespielt werden, je nach Suchanfrage, dass sie sich immer wieder neu zusammensetzen und so weiter. Also fand ich sehr spannend. Nichtsdestotrotz, wenn ihr noch Traffic haben wollt, seid ehrgeizig. Seite 1 ist, glaube ich, das, was ihr erreichen solltet. Deswegen, wir sind noch nicht fertig, hört weiter gut zu. Wir kommen jetzt zu Step 5. Und laut der Beilage, ich habe die immer noch hier liegen, ja, damit ich den Faden nicht verliere. Superroot. Das ist hier bei mir im Briefing der größte Bereich. Da kommen sehr, sehr viele Wörter, von denen ich auch noch nie was gehört hatte und fand es sehr spannend zu lesen. Nochmal, holt euch diese Ausgabe, wenn es noch genug gibt, wie Mario am Anfang gesagt hat. Sehr, sehr spannend, sich da durchzuarbeiten. Was ist Superroot? Und ich habe dann was von Twiddler und Navboost und so weiter. Vielleicht erklärst du uns mal, was das alles bedeutet.
Also Superroot nimmt sozusagen aus diesen 990, wenn man so will, am Ende raus, damit dann diese 10 Blue Links übrig bleiben. So, und da gibt es im ersten Schritt die sogenannten Twiddler. Das ist ganz spannend. Und zwar gibt es da offenbar mehr als 100. Kann man sich so vorstellen wie einzelne kleine Ranking-Module, die programmiert werden, in denen man zum Beispiel sagen kann, wenn wir im Suchergebnis feststellen, dass wir oft zu viele Blog-Ergebnisse haben und es nicht gut gemischt ist, ja, dann könnte man einen Twiddler erstellen. Da haben wir in den Leaks ja sogar die Anweisung, wie sowas zu bauen ist und auf was zu achten ist, war ganz spannend zu lesen. So, und dann geht man her und sagt, okay, dann setze ich so ein kleines Modul auf, das aus diesen 1000 Links zum Beispiel nur noch 3 Blogbeiträge durchlässt und die anderen alle wegstaucht, beziehungsweise im im Scoring, im Ranking weiter nach hinten drückt. So, warum baut man das nicht in den Kernalgorithmus ein? Das hat damit zu tun, dass der sehr, sehr komplex ist und jede Änderung, die man machen würde, viele, viele Folgen nach sich zieht, die man oft so gar nicht überblicken kann. Also hat man sich wohl vor einigen Jahren bei Google entschieden, zu sagen, okay, wir bauen solche kleinen Systeme, die wir aktivieren und die wir auch schön tweaken können, also quasi mal feinsteuern können, die eben solche Dinge machen. Also ein gutes Beispiel war, für so einen Twittler war, die Pandemie. Da ist sicherlich allen aufgefallen, wenn man Corona oder ähnliche Begriffe eingegeben hat, war auf Platz eins immer wie festgenagelt das Bundesgesundheitsministerium. Ja, so warum? Weil es eminent wichtig war, dass man in dieser Zeit aus gut verlässlichen Quellen, und das ist natürlich das Bundesgesundheitsministerium, mag man halten davon, was man will, aber natürlich, was die offiziellen Informationen angeht, eine der besten Quellen. So, und dann baut man sich einen Twitter und sagt, pass auf, immer wenn in der Suchanfrage, was mit Corona oder Covid oder was du auch immer da hinterlegst, vorkommt, dann nimm immer dieses Bundesgesundheitsministerium und setz es auf Platz 1. Das kannst du da hinterlegen. So, und dann steht es so lang, wie es aktiv ist, steht es auf Platz 1. Du könntest auch sagen, wenn bestimmte Dinge in der Suchanfrage sind, wo wir nicht genau wissen, ist es informational oder ist es commercial? Also will jemand was wissen, eine Information haben oder will er vielleicht sogar kaufen? Ja, dann müssen die Suchergebnisse gut gemischt sein. Das heißt, dann nimm bitte schön drei informational. Ich mach's mal vereinfacht, ne? Und mach drei Commercial und vielleicht noch was anderes mit dazu, dass wir eine gewisse Varianz in den Ergebnisarten haben. So, das ist alles das, was Twittler machen. Da gibt's Pre-Doc-Twittler und sogenannte Lazy-Twittler, die Pre-Docs. Die machen so ganz einfache Entscheidungen, wie ich es gerade eben erklärt habe. Die brauchen nicht viel Rechenkapazität und es geht sehr schnell, weil wir müssen ja im Auge behalten, Google hat pro Sekunde etwa 100.000 Suchanfragen. Ja, und jede Suchanfrage, wie wir wissen, zieht erstmal 1.000 Ergebnisse raus und da müssen viele, viele 1.000 Prozesse laufen für eine einzelne Suchanfrage, was da an Daten hin und her geschoben wird. Und das Ganze muss in 0,2, 0,3 Sekunden muss die Antwort da sein. So, also geht man mit solchen einfachen Umsortierungen am Ende drauf und nicht am Anfang in den Core-Algorithmus, sonst wäre es auch zu aufwendig. Und dann gibt's diese sogenannten Lazy-Twiddler. Die machen dann Abfragen im System. Das ganze Google-System ist ja ganz modern mit APIs, mit Schnittstellen hinterlegt. Und dann sagt so ein Lazy-Twiddler, der hat dann bestimmte Voraussetzungen hinterlegt. Der sagt dann, lass mal ein Beispiel finden. Ja, du darfst, nehmen wir Medizinbereich, du guckst gerade und sagst, was muss ich nehmen, um länger zu leben? Und dann gibt's einen Lazy-Twiddler, möglicherweise, der dann sagt, okay, das ist aus dem Bereich Your Money or Your Life, Medizin. In diesem Fall müssen wir prüfen von diesen 1.000 Ergebnissen oder vielleicht sind es auch schon weniger, weil die Pre-Doc schon ausgefiltert haben. Sagen wir, da sind vielleicht noch 500 übrig. Von diesen 500 mache ich jetzt eine API-Anfrage beim Backlink-System, beim Device-Infosystem, bei den Trust-Zahlen und was es da sonst noch an Signalen gibt. Und ich hole mir mal die raus mit den höchsten Vertrauenskennzahlen. Und die weniger haben, die kriegen dann ein D-Scoring beziehungsweise halt nach hinten gestuft. Die Twittler, die können sagen, 20% Abzug von deiner Punktzahl, die du bisher hast, die können sagen, 20 Positionen nach unten oder 20 Positionen hoch. Ja, je nachdem. Also die können Scoring beeinflussen oder direkt die Position. Und dann laufen da noch einige von diesen Lazy-Systemen und am Ende bleiben dann vielleicht, ja, weiß ich nicht, 200 oder 300 URLs übrig, die der A-Scorer erzeugt hat, aufgrund von Regeln, die man mit so kleinen nachgelagerten Filtern, wenn man so möchte, oder intelligenten Filtern, eindampft. Was ich ganz spannend finde, auch die Search Engineers, die ja in dem Rank Lab sitzen von Google, die bauen eben auch solche Twittler, testen dann zum Beispiel, wenn wir das und das so und so einstellen, werden die Suchergebnisse besser, werden sie schlechter, ne? Wird ja immer wieder getestet. Und wenn dann bestimmte Dinge sich als dauerhaft gut erweisen, dann überlegt man und sagt, nehmen wir das mit in den Core-Algorithmus. Das ist dann oft was man dann in Updates oder in Core-Updates dann mitbekommt. Die werden dann da sozusagen fest verankert und laufen ab dann dauerhaft mit in der bestimmten Einstellung. Was ich auch noch ganz spannend fand, ist die Quality Rater. Also wer nicht weiß, was das sind in der Regel externe Firmen, die im Auftrag von Google bekommen die Mitarbeiter Listen von URLs, die müssen sie sich anschauen, und da gibt's auch so einen Guide, den kann man offiziell nachlesen bei Google, glaube ich, mit 170 Seiten oder so, wie denn Seiten zu beurteilen sind nach bestimmten Fragestellungen. Und diese Quality Rater gucken sich also die Seiten an aus den Listen, vergeben dann Ratings und sagen exzellent oder ganz schlecht, ganz furchtbar. Ja. Und diese Daten werden eben verwendet, die Maschinen zu trainieren, Algorithmen zu finden. Und jetzt komme ich aber zum Punkt, den wir seit dem Leak wissen. Das war vorher nicht so bekannt, also zumindest ich wusste es nicht, dass man hier auch Hochrechnungen macht per Machine Learning auf Seiten, die noch nicht bewertet wurden. Und das ist ein ganz wichtiger und ganz zentraler Aspekt. Das heißt also eine Seite, weil wenn man so viele URLs hat wie Google, 400 Milliarden URLs, können die natürlich alle von Menschen angeguckt werden. Es ist nicht mal ein Bruchteil von einem Promille, die von Menschen angeguckt werden. Ne? Jetzt passiert aber Folgendes. Ein Mensch kriegt eine Seite und der sagt, und die Frage ist, wie vertrauenswürdig findest du das? Jetzt guckt der Mensch drauf, guckt sich das an und sagt, Mensch, da ist ein Bild, das ist der Dr. Meyer, ja, der arbeitet in der Uniklinik in Heidelberg und hat da was dazu geschrieben zu dem Thema. Der hat auch eine Autorenseite, die kann ich mir anschauen. Da sehe ich auch seine Vita, der hat Medizin studiert und hat alles Mögliche gemacht. Also der ist wohl sicherlich kompetent. Heißt, die Seite macht einen sehr kompetenten, einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. So, jetzt sagt der in diesem Bewertungssystem von Google, highly trust beispielsweise. Ne? So, umgekehrt kriegt er eine Seite, wo kein Mensch weiß, steht kein Datum drauf, wer das geschrieben hat. Und da steht, unser Nahrungsergänzungsmittel ist super. Und wenn du das isst, wirst du 200 Jahre alt. Ne? Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. So, und da würde er wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Sieht auch nicht besonders vertrauenswürdig aus. Gebe ich mal die unterste Stufe von der Bewertung ab. Okay, so, das passiert natürlich viele tausend, 10.000 Mal oder in Summe 100.000 Mal im Jahr, ich weiß es nicht. Und jetzt geht die Maschine her und sucht und sagt, ich habe jetzt hier einen Flag für bestimmte Seiten, wo Menschen sagen, die sind toll und andere Seiten, die sind nicht toll. So, und dann sucht die Maschine nach Mustern und dann findet die Maschine vielleicht, ohne dass wir Menschen das wollen oder programmieren, ein Muster, das nämlich ein Bild von einem Autor und vielleicht das Wort Uniklinik, ne, ich gehe jetzt mal ins Detail, das ist alles eine Vermutung, das Wort Uniklinik, immer auf Seiten, medizinischen Seiten, wo Uniklinik steht, sagen die Qualitätstester super. Ja? Auf Seiten, wo überhaupt kein Bild von einem Menschen ist, sagen die, naja, ist nicht ganz so gut. Ja, und dann baut die Maschine einen Filter und bewertet nachher Seiten, die gar nicht getestet wurden, genauso. Das heißt, sie guckt, ob auf den Seiten ein Bild vorhanden ist und vielleicht steht dort das Wort Uniklinik. Ja, dann kriegt die ein viel höheres Vertrauen bei Google in den Systemen oder eben umgekehrt weniger. Das heißt, die Voten der Menschen, die Bewertung der Menschen wird strukturell hochgerechnet auf ähnliche Seiten und damit arbeitet das Ranking dann nachher. Und damit kann es dazu kommen, dass eine Seite, die völlig verpfuschtes SEO hat, ja, aber sehr, sehr hohe Trust-Signale über dieses System, wie ich es gerade erklärt habe, und kriegt dann natürlich ein hohes Scoring, zum Beispiel über Eintwittler.
Mega spannend. Das wäre eine Frage zum Thema Quality Rater, hätte ich später gehabt, die haben wir jetzt schon vorgezogen, sehr cool. Jetzt habe ich aber auch hier was gelesen von NavBoost. Mhm. Was bedeutet das genau?
Ja, NavBoost, das war eigentlich, na, ich will nicht sagen, die größte Peinlichkeit, aber wir haben ja eigentlich als SEOs schon immer vermutet, und ich mache ja auch viele SEO-Workshops in-house oder auch so offene Workshops, und wer da drin war mal bei mir, der weiß, ich habe schon vor, glaube ich, 15 Jahren, eigentlich gleich nach dem Aufkommen von Chrome, immer wieder die Meinung vertreten und gesagt, kümmert euch um eure Daten, wie er in den SERPs auftaucht, die Klickraten in den SERPs, ich erkläre es gleich, die Klickraten sind wichtig und wahrscheinlich auch, welche Besucherströme habt ihr und wie viel Traffic kriegt ihr denn aus organischen oder aus nicht organischen Traffic, wie viel Traffic habt ihr auf eure Markenbezeichnung, auf euren Domainnamen, das sind alles Dinge, die für Google wichtig sind. Hat man immer nie und beweisen können und Google hat es auch immer abgestritten, dass Nutzerdaten in irgendeiner Art und Weise fürs Ranking verwendet werden. So, jetzt wissen wir aus den FTC-Leaks, dass tatsächlich Google sagt, die Klicks, die die Menschen machen in den Suchergebnisseiten, die verwenden wir fürs Ranking. So, Punkt. Weil das ist ja tatsächlich, und es macht auch Sinn, das ist ja ein Votum, ne? Sag mal, du suchst etwas, Nahrungsergänzungsmittel für deinen Sport und du kriegst das Suchergebnis und dann liest du den ersten Platz. Und du liest den zweiten Platz und da ist vielleicht der Title und die Description so, dass du sagst, oh, das klingt aber spannend und klickst vielleicht auf Platz 2 und nicht auf Platz 1. Und das machen mit dir vielleicht 80% aller Suchenden genau für die Suchphrase. Dann wäre es ja Unsinn, wenn ein System wie Google sagen würde, ich ignoriere das völlig, sondern wenn man sagen würde, okay, offenbar mögen die Menschen Platz 2 im Schnitt mehr. Warum ranke ich da nicht 2 auf 1? Ja, oder umgekehrt vielleicht auch Platz 5. Warum nehme ich den nicht höher? Weil da muss man nicht erst vorher klicken. Das heißt, Google guckt nach, wenn du auf ein Ergebnis klickst, wie lange bleibst du auf der Seite? Kommst du zurück? Und wenn ja, wo klickst du als nächstes? Und wie lange bleibst du? Google unterscheidet da auch von der Zeitspanne. Dann gibt es einen sogenannten Short-Click und einen Long-Click. Man vermutet, man weiß es nicht genau, aber man vermutet aufgrund von Dingen, die in der Vergangenheit gelaufen sind, das wäre so 30 Sekunden ist so die Hürde, ja. Das heißt, wenn du auf ein Ergebnis klickst, kommst innerhalb kürzester Zeit zu Google wieder zurück, klickst auf ein anderes, kommst wieder zurück, klickst auf Platz 5 und dort bleibst du jetzt länger und klickst vielleicht auch mehrere Seiten an auf der Seite, dann ist es erstens mal ein Long-Click. Und zweitens, wenn ich die Suche jetzt abbreche, ist es der Last-Click. Also Google merkt sich, dass Platz 5 bei einer Besucher-Journey offenbar das Ende dieser Suchjourney war. Und je nachdem, wie sich diese Dinge dann in Summe betrachtet, statistisch verhalten, wäre es ja durchaus begründet vermutbar, dass offenbar Platz 5 für eine bestimmte Suche von den Menschen deutlich mehr wertgeschätzt wird als die ersten Plätze. Insofern die dann vom Ranking zu belohnen, und das ist genau das, was Navboost macht. Die gucken dann auf den Traffic, ja, und sagen, was ist die erwartete Klickrate, was ist die tatsächliche Klickrate, was sind Good Clicks, Bad Clicks, also Long, Short-Clicks, ja, wie oft swiped man auf dem Handy, also wie weit scrollt man über den Chrome-Browser, wissen die das ja? Welche Pausen machst du? Was ist die letzte URL? Wie lange bleibst du auf einer Domain? All diese Dinge sind bekannt und die fließen in dieses Navboost-System mit ein und erhöhen, wenn man so will, den SEOs gefällt es oft nicht, aber die erhöhen dann nochmal die Qualität. Die sagen, wenn ich in der, Achtung, anonymisierten natürlich, weil wer da wo klickt, ist eigentlich völlig uninteressant. Die Masse der Klicks ist entscheidend. Ja, also in dieser anonymisierten Bewertung der Menschen, die sagen, das Ergebnis, mit dem beschäftige ich mich besonders lang, mit dem anderen, da bin ich nur 4 Sekunden, ist ja ein wertvoller Hinweis. Ja, so, und das dann im Ranking nach vorne zu nehmen und Dinge, die vielleicht aus SEO-Sicht bisher gut performt haben, zu sagen, aber die Menschen mögen das nicht, das Ergebnis, das wieder runterzustufen, macht durchaus auch Sinn im Sinne der Besucher. Und das ist, was in dem Navboost-System dann funktioniert. Also da gibt es im Boost nach oben oder vielleicht auch nach unten. So, das heißt, wir haben das Thema Usability wieder auf dem Schirm, was ich ja seit 15 Jahren sage. Also es nützt dir nichts, wenn du mit einer Seite gut rankst und dann guckt die einer an und dann hast du eine Navigation wie ein zerplatzter Maikäfer. Ja? Die Menschen gehen oder finden nicht weiter, das nützt dir nichts. Also wenn die Besuchermetriken schlecht sind, weil deine Seite nicht gut und klar aufgebaut ist, dann wirst du auf kurz oder lang, auch wenn du gute Ranking hast, langsam nach unten gehen. Das ist auch das, was wir sehr häufig beobachten, eigentlich in den letzten Jahren und gerade so in der letzten Zeit.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wir haben es vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Ich hätte trotzdem ein, zwei Fragen dazu. Wie geht Google mit Webseiten um, die neu sind? Also du hast ja eben selbst gesagt, auch URLs, 200 Milliarden URLs, die am Tag online gehen. Ja, Google wird die nach bestimmter Priorisierung gar nicht alle indexieren und nur bestimmte sich aussuchen und so weiter, aber trotzdem sind es ja neue, die kommen. Wie geht Google mit denen um, die noch keine Nutzerdaten haben?
Da kann man sich oder würde ich mir so vorstellen, dass man, wenn eine neue Seite kommt, die auch tatsächlich neuen Content hat, den es so noch nicht gibt, das kann man eben über diese Vektorisierung ganz gut im Vorfeld schon mathematisch bestimmen. Dann lasse ich die durch und jetzt gucke ich, ob ich für ähnliche Seiten zu dem Thema schon Signale habe, wo ich sagen könnte, wie ich es gerade von den Quality Ratern erklärt habe, die ich mit übertragen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Google eine Seite in einzelne Bereiche zerlegt und sagt, du hast hier eine Domain und diese 15 Seiten haben mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun, diese 20 Seiten haben mit Nasentropfen zu tun und diese 20 Seiten, ich übertreibe jetzt mal, haben mit Eislaufen zu tun. So, jetzt baust du eine neue Seite und stellst die bei den Eislaufseiten ein, dann werden die Signale, die Google von den bisherigen Eislaufseiten hat, auf die erstmal als Credit gut geschrieben fürs Ranking. Und es wird nachher feinjustiert in der Beobachtung, ob die Menschen das auch so sehen. Ja, stellst du eine Seite bei den Nahrungsergänzungsmitteln ein, wird sozusagen der Credit von dort übertragen. Ähnlich wie in dem Google Ads System, da gibt es ja auch den Quality Faktor, der erstmal hochgerechnet wird. Du kriegst einen Quality Faktor von 6 oder je nachdem, wie performant deine bisherigen Kampagnen gelaufen sind, damit du mitspielen darfst. Ja, das ist sozusagen die Grundausstattung. Und dann im Betrieb musst du dich beweisen und dann kriegst du entweder mehr oder weniger Punkte. Und so ist es auch für neue URLs. Die kriegen sozusagen erstmal Credit aus ihrer Umgebung, in die sie eingebettet sind und vielleicht von ähnlichen Seiten, was so Trust-Merkmale angeht und von der Domain als solches. Und dann wird geguckt, ob sie die Erwartungen erfüllen, überbieten oder unterbieten. Und dann kommen eben diese Systeme wie NavBoost, die es wieder rausregulieren.
Spannend, spannend. Jetzt habe ich noch einen Step hier auf deinem goldenen Sheet gesehen. Tangram und Glue.
Ja.
Was steht da dahinter?
Genau. Wir müssen ja jetzt, wenn wir diesen Tanblue Links haben, ist ja nur noch nicht mal mehr die nicht früher war es die ganze Miete, jetzt ist nicht mehr die Hälfte der Miete. Also die Seite besteht ja aus mehr Dingen. Die besteht aus Ads, die besteht manchmal aus Bilderkarussells, je nachdem aus People Also Ask oder aus Instant Answers und so weiter. Also eine Suchergebnisseite hat ja viele mögliche Elemente. So, also nachdem dieser Blue Ring feststeht, ja, also die 10 Ergebnisse, gibt es nochmal so ein kleines Modul, das heißt Snippet Brain, das baut dann die Snippets zusammen, also Title und Description, so sollen die aussehen. Und dann wird es übergeben an dieses Glue-System. Ja. Und in diesem Glue-System gibt es noch ein weiteres, das heißt Tangram, das einfach für eine optimale Flächennutzung zuständig ist, also aus geometrischer Sicht. Welches Element in einer Suchseite, also Anzeigen, die Tanblue Links oder ein Bilderkarussell, kriegt wie viel Platz oder wie viel Platz ist zur Verfügung und was packen wir da rein? Wenn es feststeht, kommt eben dieses Glue-System und klebt die, ne, deswegen heißt es wahrscheinlich auch so, und klebt die zusammen und sorgt halt dafür, dass wir dann, das intern ist das wie in so einer Art Versteigerung. Kann man sich so vorstellen, ein Google Maps-Eintrag, ne, der sagt dann zum Beispiel, der kommt beim lokalen Bezug, ja, und da ist dann hinterlegt, dass er sagt, ich bin entweder auf Platz 1, 2 oder 3 oder ich komme gar nicht. Ja, und das wird in diesem System dann ausgemittelt, sozusagen die Plätze werden, ja, wenn man so will, versteigert nach diesen Regeln. Und dann wird eben diese Suchergebnisseite zusammengebaut und dann siehst du eben manchmal ein Maps, manchmal siehst halt keins, weil einfach 3 oder 4 andere Ergebnisse da sind, die sehr viel mehr Power haben von den Kennzahlen her. Ja, und dann fällt halt Maps raus und dann ist es halt nicht da. Ist die Suchanfrage geringfügig anders, könnte es schon sein, dass plötzlich wieder so ein Maps-Eintrag oder so ein Google-Business-Eintrag auftaucht, weil halt einfach die Punktzahlen anders sind. Also die Systeme sind eher uninteressant für Suchmaschinenoptimierung, da haben wir eigentlich keinen Einfluss drauf. Die sagen nur, wie wird eine Suchergebnisseite zusammengebaut. Die Erkenntnis, die wir draus ziehen können, ist halt je nachdem, manchmal, und das ist dann oft das berühmte Zünglein an der Waage, hast du halt über dir so eine Instant Answer oder irgendwas anderes stehen, was deine erste oder zweite Position weiter runterstaucht, ja, vom Suchschlitz aus, oder du kriegst 4 Ads drüber und dann ist halt Position 1 nicht ganz oben, sondern wenn du Pech hast, heute schon nah an der Falz, wo du scrollen musst, am Handy auf jeden Fall. Und dann gehen natürlich auch deine Klickzahlen auf Platz 1 runter. Ne? Ist das nicht der Fall? Und es schwankt halt. Jedes SERP wird einzeln zusammengebaut. Ja, und deswegen siehst du in der Search-Konsole ja nicht, du bist auf Platz 1, sondern auf Platz 1,7 oder 1,2. Weil da halt alle Suchen statistisch zusammengenommen werden und mal, ne, bist du halt da, mal bist du da. Und da wird so ein Durchschnitt genommen dann.
Sehr spannend. Also ich muss sagen, nochmal vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt und dass du dich auch das durch die Leaks so durchgearbeitet hast und so weiter. Ich habe mich da auch mal ein bisschen eingelesen, aber mir fehlt da noch ein bisschen die Geduld. Ich arbeite auch nicht mehr gefühlt als SEO, weil ich ja ein Unternehmen zu leiten habe und deswegen entferne ich mich immer so ein bisschen davon. Aber ich habe zum Beispiel unserem SEO-Botschafter-Team, das wir ja beim OMT haben, auch geraten, lest euch mal diesen Artikel durch. Ein paar kannten ihn schon, ein paar nicht. Also sehr, sehr cool. Ich habe noch so ein, zwei Fragen, die ich gerne mit noch zum Ende machen würde. Bevor ich noch am Ende einen ganz besonderen Punkt habe, aber da kommen wir dann später zu. Ich habe was von einem IS-Score gelesen. Information Satisfaction, ja genau, mein Englisch. Satisfaction Score, genau, Information Satisfaction Score. Was hat es damit auf sich?
Genau, der wird eigentlich erzeugt für die Quality Rater. Das ist sozusagen die menschliche Beurteilung, wie stark passt eine Seite.
Ja, das hatten wir schon, ja, genau, ja.
Wie stark passt die auf die Suchabsicht, ja, und dieser Score, der wird eben hochgerechnet dann eben auf andere Seiten, die neu sind oder die ähnlich sind. Muss man aufpassen, nicht verwechseln mit dem IR-Score, ne, das ist der Information Ranking Score. Und das eine ist der Satisfaction Score, der kommt eben von Menschen und wird dann entsprechend über Machine Learning noch mit hochgerechnet. Es kann auch sein, dass Quality Rater sagen, das ist das beste Dokument zu diesem Thema. Ne? Dann hast du die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Goldklasse. Da gibt es tatsächlich auch ein Signal, das heißt, ist golden bei Google? Ja, nein. Also gibt also Dokumente, wo Menschen sagen, bestes Ergebnis. Und wenn du diesen Is-Golden-Standard hast, rankst du natürlich in den Suchanfragen auf 1, auch wenn du nur wenig Text hast oder wenn du überhaupt gar keinerlei SEO-Kriterien hast, ne? Weil ein Golden oder ein Goldstandard ist natürlich fürs Ranking immer gut. Wir haben ja auch aus diesen Attributen, die wir aus dem Warenhaus, aus diesem Ranking-Warenhaus von Google haben, von denen wir allerdings nicht wissen, welche tatsächlich verwendet werden, ne? Viele machen Sinn. Da sind Sachen drin wie Content Effort Score. Ja, also der Versuch, dass Google tatsächlich schaut, wie aufwendig war es, die Seite zu erstellen. Da gibt es ein Attribut, das heißt Is Author True oder False. Ja, speichert, ob die Person Google bekannt ist als Entität in ihrem Knowledge Graph oder nicht. Ne? Oder es gibt ein Attribut, das heißt Nav Down. Ja, das ist eine Abwertung für schlechte Navigation. Also du findest diese Sachen tatsächlich in den Leaks oder PNAV Klicks. Die Wahrscheinlichkeit, die Klicks aus der Navigation kriegen auf einer Webseite, ja. SERP Down beispielsweise ist ein Flag für Abwertung für User-Unzufriedenheit. Ne? Das heißt, sie sammeln das auf und dann dieser Wert SERP Down, der hat dann einen bestimmten Wert und NAV Boost nimmt das Zeug dann entsprechend runter. Also es ist ziemlich spannend, sich das anzugucken, ne? Und vor allem halt auch eben solche Dinge wie Content Effort Score, den man wahrscheinlich eingeführt hat, weil es halt jetzt einfach so viel automatisierten Content gibt, ja, und deswegen siehst du oft Seiten, die einen bestimmten Rechner, die ein Tool, die was Aufwendigeres haben, in den SERPs relativ weit oben, obwohl keinerlei SEO-Kriterien anschlagen, ne? Weil halt der Aufwand, die Seite zu erstellen, deutlich höher ist.
Und wahrscheinlich die Leute
auch die Nützlichkeit.
Genau, sich mehr damit beschäftigen und länger auf der Seite sind und so weiter und so fort. Also gibt es ja verschiedene Sachen, die da reinfließen. Zwei Sachen habe ich noch. Punkt eins. Exogene Faktoren. Du hast eben schon über Corona geredet mit dem Twiddler, dass dann vielleicht gesagt wurde, dass die immer ganz oben stehen müssen als Institut, ob wir das gut oder schlecht finden, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe eben den Spaß gemacht, während du geredet hast, mal Corona gegoogelt und habe gesehen, das Bier rankt immer noch nicht auf Seite 1. Sie waren früher zementiert auf Platz 1, bevor das losging. Scheint immer noch zu aktiv zu sein, Corona, aber das sind ja vor allem langfristige Sachen. Was ist denn mit kurzfristigen Sachen? Ich glaube, das Beispiel war irgendeine Fernsehsendung, die vielleicht sehr, sehr viele Zuschauer hat. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, das kann natürlich auch nochmal passieren. Es gibt auch ein System, das sozusagen eine Signalerzeugung in Echtzeit versucht. Da gibt es ein Freshness Node, ein Instant Nav Boost System und auch so ein Instant Glue, was sozusagen im letzten Moment noch an den SERPs was umbaut. Es kann dadurch passieren, dass wenn Suchanfragen in einem bestimmten kurzen Zeitraum explodieren. Also beispielsweise sagen wir die Suchanfragen nach Robert Habeck, gehen jetzt bei Google in der Sekunde, jetzt kommen 50.000 rein pro Sekunde nach Robert Habeck. Ich übertreibe jetzt einfach mal. Ne? So, dann würde Google sagen, ja, gut, früher haben wir da
den... Weil er zum Beispiel gerade in der Tagesschau ein Interview einen Spruch rausgelassen hat, den keiner versteht. Und
das ist ja der Hintergrund, genau. So, wollte ich gerade sagen, weil bisher, sagt Google, haben wir einfach nur den Wikipedia-Eintrag mit seiner Vita gelistet, weil wenn den niemand sucht, will er wissen, wer ist es und so weiter hier. So, aufgrund der Häufigkeit von Suchanfragen sagt man, hoppla, da muss in der Offline-Welt was passiert sein, was wir natürlich nicht wissen oder noch nicht sehen. Ja, jetzt darf ich aber nicht die üblichen Ergebnisse ausgeben mit Biografie und weiß ich, Webseite oder sonst irgendwie, sondern jetzt muss ich in Nachrichtenseiten schauen, vielleicht auch in Blogs schauen, die erst seit, keine Ahnung, 2 Minuten, 3 Minuten, 10 Minuten am Netz sind, die wir kennen, die noch keinerlei Signale haben, keine Backlinks, keine Nutzersignale, da ist gar nichts da. Ja, aber vermutlich sind das die Dinge, warum das jetzt gesucht wird. Also nehmen wir das rein und für eine gewisse Zeit werden die SERPs einfach anders zusammengebaut, die Suchergebnisseiten. Und wenn es wieder abebbt, dann geht es wieder zum normalen Ranking zurück. Also es kann durchaus sein, Stanley Cup ist ja so ein schönes Beispiel, auch von Google, glaube ich, sogar gewesen. Der Stanley Cup ist ja so ein Trinkbecher, der in den USA relativ bekannt ist, Marke Stanley. Den suchen die Leute übers Jahr. Nur wenn der Stanley Cup, nämlich dieser Eishockey-Pokal, ausgespielt wird, suchen die Leute häufig nach Stanley Cup plötzlich und da wollen die Eishockey-Ergebnisse haben und keine Becher. Und das versucht man mit solchen Systemen ja zu beantworten, sozusagen Freshness.
Da kann man halt auch nichts machen. Also ich habe ein ganz tolles Beispiel auch, das möchte ich gerne mal bringen. Ich habe mal eine Seite betreut für Perücken, aber medizinische Perücken. Und immer rund um Karneval hast du keine Chance gehabt. Also da sind deine ganzen, egal ob Herrenperücke, Damenperücke, also auf dem Wort Perücke selbst waren wir zementiert, weil die Domain, ich will jetzt nichts sagen, aber die hatte dieses Keyword sehr prominent drin. Da haben wir es geschafft, trotzdem auch an Karneval vorne zu stehen, obwohl wir keine Karnevalsperücken hatten. Aber alles andere an Keywords hat einen riesen Drop gekriegt, weil die Leute suchen rund um Karneval halt nach anderen Perücken. Und wäre Karneval vielleicht auch ein deutsches, gesamtdeutsches Phänomen, also wenn jetzt auch in Berlin und überall das noch intensiver gefeiert werden würde als jetzt hier bei uns um die Ecke oder in Köln oder wie auch immer, dann wäre vielleicht auch die Position 1 auf dem Hauptkeyword in Gefahr gewesen, wenn halt nochmal dreimal so viele Leute danach googeln. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Das Schöne ist aber daran, und vielleicht kannst du das auch bestätigen, in dem Fall ist es jetzt keine Sache, die eine Stunde geht, aber in dem Fall geht es halt vielleicht 3 Wochen. Aber nach den 3 Wochen, wenn es nachlässt, dann ändert sich das auch wieder, weil dieser kurze exogene Effekt halt auch wieder vorbei ist.
Ganz genau, ja. Und das sind halt Sachen und beantwortet natürlich auch nochmal einen Teil sehr schön der Frage, die du eingangs gestellt hast. Warum ist es wichtig zu verstehen, wenigstens prinzipiell, wie eine Suchmaschine funktioniert, weil man dann solche Sachen natürlich, ja, ich will nicht sagen, gelassener sieht. Wenn der Traffic fehlt, ist nie schön, aber man versteht dann, man sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Und es ist auch in SEO nichts Dramatisches passiert. Es ist einfach, die Besucherabsichten haben sich aktuell geändert und folgerichtig gibt Google andere Ergebnisse aus. Punkt. Ja, das ist eigentlich, für die Suchenden ist das gut. Ja. Mhm. Dann ist halt so, müssen wir leben damit, aber deswegen ist es ganz gut, die Prinzipien verstanden zu haben. Ne?
Ja. Ich habe hier nochmal für die jetzt das Video gucken und nicht nur zuhören. Am Ende des Artikels schreibt Mario 18 Takeaways, die man sich auch mal durchlesen sollte. Und ich möchte gerne aufhören, nicht mit 18, das würde jetzt zu lange dauern, aber hast du, im Briefing habe ich geschrieben 5, mir würden aber auch so 2, 3 reichen, wo du sagst, die würde ich jetzt gerne den Hörern noch mitgeben, weil die sind mir besonders wichtig. Gibt es da irgendwas, was du hervortun würdest?
Ja, also auf jeden Fall haben wir gelernt und ist auch für das Thema KI übrigens künftig sehr, sehr wichtig, Marke zu stärken. Marke, Marke, Marke. Bekanntheit des Domainnamens, Wiedererkennungseffekt, Werbung auch auf anderen Kanälen, damit Leute die Marke suchen in Google. Das ist ganz wichtig, diese Site Authority zu stärken. Das ist ein wichtiger Ranking-Faktor. Die CTR, also die Click-Through-Rate, das Verhältnis der Klicks in den Suchergebnissen, sollte man im Auge behalten. Heißt, wenn ich mit einer neuen Seite in den Top 10 auftauche, sagen wir auf Position 5, und da gibt es ja diverse Auswertungen, die dann sagen, da kriegst du, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, sagen wir 5 oder 10% Klicks, Ja, und du hast aber nur, wenn du in die Search-Konsole schaust, nur 1% Klick. Da musst du reagieren, weil das wird Google bemerken und sagen, das liegt unter Erwartung. Und wenn du da nicht innerhalb von 10, 14 Tagen reagierst, indem du Title oder Description nachschärfst und guckst, warum klicken die Leute nicht? Ja, die müssten ja eigentlich viel mehr klicken. Und dieses Problem behebst, wirst du auch wieder auswandern mit dem Ranking und dann wieder reinzukommen, schwer. Nächstes Thema. Klarer Seitenaufbau, Usability war immer wichtig, hat man nur irgendwie nie auf dem Schirm und macht auch viel Mühe, ja. Ganze SEO hilft euch nichts, wenn die Menschen wieder wegplatzen, weil die Webseite aussieht wie ein zerplatzter Maikäfer irgendwie. Ne? Ich hab auch schon mal irgendwie ein Röntgenbild von der Quali gesehen, das war nicht besonders spannend. Also insofern, Top-Rankings werden wir in Zukunft nur kriegen, wenn die Menschen auch zufrieden sind auf deiner Webseite. Nächster Punkt. Dokumente, die wir schon haben, inhaltlich ausbauen, veredeln, mehr Informationen geben, unique Informationen geben, die möglichst andere nicht haben, ja, und nicht jetzt mit AI den Content reinzugießen, den alle anderen auch gerade reingießen, weil das kann Google erkennen. Die sagen, hier steht eigentlich das Gleiche wie da, bumm, weg mit dem Ranking. Ja. So, also umso wichtiger, eigene Erfahrung einfließen zu lassen. Einzigartiger Content, aus meiner Sicht für die nächsten Jahre ein Garant und Voraussetzung für gute Rankings. Und letzter Tipp vielleicht noch, ne, wer hat was geschrieben? Das ist das ganze Thema Autoren, weil wir ja immer mehr automatisierten Content kriegen und dann zu sagen, das war der, das war der, das war der, Autorenseite machen, Tipp von mir, mit LinkedIn verlinken. Google läuft da tatsächlich hinterher und dann können die gucken und sagen, hier auf LinkedIn, welche fachliche Expertise hat jemand? Da wird gerade auch aufgebaut, glaube ich, im Hintergrund ziemlich stark, was Autoren angeht. Ne? Also zeigen, dass man Ahnung hat, ja, über was man schreibt und auch nachweisen, dass man Ahnung hat zu dem Thema. So.
Sehr cool.
Da muss Mario, man auch keine Angst ab jetzt haben.
Mario, ich nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du erstens uns hier das alles nochmal so breit erklärt hast. Du hast das ja schon in dem einen oder anderen Vortrag auch auf der einen oder anderen Konferenz gemacht und ich fand das, da habe ich es gesehen oder beziehungsweise mitbekommen und deswegen war es mir wichtig, dass du hier warst. Ich möchte aber an der Stelle auch mal ein anderes Danke loswerden, weil ich bin schon, dein Buch, das ja auch Website Boosting hieß, war das erste Buch, das ich mir damals gekauft habe, als ich angefangen habe. Wie lange ist das her? 17 Jahre, 18 Jahre kann das hinkommen? Ich glaube, es ist noch älter, das Buch, aber es wurde mir damals angelegt, deswegen auch mal von meiner Seite, wirklich von mir persönlich, ein Danke an dich, weil ich habe so viel durch deine Zeitschrift gelernt, damals gerade in meinen Anfängen, was mir schon sehr geholfen hat, woraus dann natürlich auch viel entstanden ist, wie man ja so ein bisschen mitbekommt, glaube ich, im Netz. Und deswegen da ein dickes Danke, aber auch ein dickes Danke für die ganze Community, weil ich sag dir, wie es ist, wenn einer bei uns einen Gastartikel schreibt, und sagt, hier, das kann aber erst später kommen, weil ich muss noch was für die Website Boosting schreiben. Das ist wirklich das Einzige, wo ich ganz unarrogant sage, das kann ich verstehen, weil das ist fachlich so ein starkes Blatt. Also das ist jetzt hier nicht nur das ist eine kleine Liebeserklärung, die ich gerade Mario mache, weil ich bin ein sehr großer Fan und tatsächlich das einzige Magazin, das ich mir tatsächlich in meinem Kalender frei halte, dass ich es auch lese. Also ich lese nicht jeden Artikel, aber sehr viele. Zumindest schmücke ich es durch und gucke, ob was Interessantes dabei ist. Deswegen, ich freue mich, dass ihr das auch vor allem so konsistent über die Jahre gemacht habt und habe mich damals an, ich glaube, es war die 50. Ausgabe, die der Wolfgang Jung damals mit einem Video gesegnet hat. War das die 50. oder war das dein Geburtstag? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Habe ich mich sehr gerne daran beteiligt. Damals war eine gute Idee und deswegen auch mal von mir persönlich ein dickes Danke.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Geht mir runter wie Öl, aber ich bin natürlich nicht nur ich alleine. Ich hatte einfach, muss man auch sagen, das Glück, zu einer Zeit da reinzukommen, wo es Google noch gar nicht gab. Da war es überschaubar, da gab es 5 oder 10 SEOs in Deutschland und ich bin da reingewachsen, mir hat das unheimlich Spaß gemacht, hat mich da reingefuchst, ist eigentlich auch zum Kernberuf geworden, neben der Professur, neben all diesen Dingen oder die ja auch in der Richtung praktisch läuft. Und wie immer halt auch Glück, ne, hätte auch anders ausgehen können. Insofern, bin ja jetzt auch schon etwas älter. Also insofern ganz normal, dass ich einfach da mehr Credits auf der Uhr habe als manche andere. Und mittlerweile muss ich ja heute mich von Partys erholen, auf die ich noch gar nicht gegangen bin.
Das habe ich schon mal irgendwo gelesen, wo du das geschrieben hast. Ich glaube, bei deinem Speaker-Profil bei uns hast du das geschrieben. Ja. Fand ich einen sehr coolen Spruch. Muss ich wirklich laut lachen hier intern, als ich das gesehen habe. Also nochmal, ich glaube nicht, dass das so viel mit Glück zu tun hat, weil ich glaube, dass da viel mehr dazu gehört als Glück, aber nichtsdestotrotz Ja, also wenn ihr, wo sieht man dich dieses Jahr? Bist bei der SMX wahrscheinlich, oder?
Ich bin auf der SMX und kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ich habe mit der Sandra, mit der Finlay, also die Veranstalterin, ausgemacht. Die ist ja da immer sehr vorsichtig, aber weil es ein Risiko ist, mal was völlig anderes zu versuchen. Wir werden auf der SMX, mache ich zusammen mit dem Johann von Hülsen, ein Schauspiel aufführen in 4 Akten. Oder sollen es 5 sein, das wissen wir noch nicht. Zusammen mit einigen Leuten aus dem Publikum, die wir uns auf die Bühne holen und die diese einzelnen Systeme, die wir jetzt gerade besprochen haben, repräsentieren sollen. Wir kriegen so kleine Kärtchen, was wir machen müssen. Und wir gehen dann mit einem Dokument sozusagen, das wir kurz erklären, auf die Reise durch diese einzelnen Systeme, lassen die von den Systemen bewerten und gucken, wie nachher das Ranking ist. Und dann verändern wir das Dokument, um zu zeigen, was tut sich da. Also quasi ohne Folien, ohne Beamer. Mal schauen, ob das klappt, das weiß ich nicht, aber es ist ein völlig neues Format für solche Konferenzen, einfach mal sozusagen aufzuführen von Menschen, wie so eine Suchmaschine funktioniert. Und ich erhoffe mir und ich glaube, damit kann man es nochmal sehr viel deutlicher klar machen, was da passiert und wie Ranking tatsächlich funktioniert.
Sehr cool. Ich wollte eigentlich, also sehr cool, ist auch eine coole Veranstaltung. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ich glaube, Mario sieht man so gefühlt auf jeder Konferenz.
Und ja, auf der SEO Campix habe ich noch die Keynote, ja.
Ja, sehr cool. Auch da bin ich dieses Jahr auch, also kommt da gerne vorbei. Mario sitzt ganz häufig in der ersten Reihe vorne. Also wenn ihr ihn mal irgendwie kennenlernen wollt, ist auch ein umgänglicher Typ, kann man einfach mal ansprechen. Wer ihn mal kennenlernen will, geht auf alle. Aber was mir auffällt, ich glaube, ich habe dich auf jeder Konferenz gesehen, nur auf einer noch nicht. Und das ist meine eigene. Und das würde ich jetzt gerne offiziell ändern. Nachdem du ja deiner Frau damals ganz offiziell auf einer Konferenz einen Heiratsantrag gemacht hast, möchte ich jetzt gerne ganz offiziell dich einladen zu uns dieses Jahr. Wenn du am 26.09. nichts vorhast, musst du mir gar nicht jetzt bestätigen vor allem, aber dann würde ich mich freuen, wenn ich dich bei unserer 11. Ausgabe auch mal bei uns begrüßen dürfte. Und ihr wart ja schon Medienpartner von uns und alles Mögliche. Ob wir das dann mit einem Vortrag oder Besuch, das besprechen wir später. Aber ich würde mich freuen, wenn du dir das Datum mal nimmst und dann diese kleine Lücke in deinem Event-Business oder Besuchen auch noch schließt und mal bei uns vorbeikommst.
Also muss ich checken, ob der Termin geht, aber wenn er geht, sage ich dir auf jeden Fall zu, auf jeden Fall da sein und wenn du Bock hast, machen wir auch einen Vortrag.
Cool. Super, dann sind wir durch. Vielen Dank, Mario. Und liebe Hörer, zum Abschluss der heutigen Folge, ihr wisst, kommt ein kleiner Call to Action und ich habe sogar einen ganz wichtigen. Hab letztes Jahr mitbekommen, wir hatten knapp 40 Clubtreffen, die wir in Deutschland organisiert haben, in vielen Städten. Und viele haben gefragt, wann kommen denn endlich die Termine für dieses Jahr? Und wir haben vieles verändert. Wir werden eins vor der OMR machen am 5.5., eins vor der K5 am 23.6., eins am Ende des Jahres und das war's. Warum? Wir konzentrieren uns auf etwas größere Events. Den OMT habt ihr eben schon gehört, 26.9. ist auch schon buchbar. Wir werden aber, und damit sind wir gestern bei Aufnahme gestern, online gegangen. Am 3.4. werden wir eine kleinere Veranstaltung, ein Tagesevent mit 2 Tracks, also nicht 4 wie beim OMT, 2 Tracks in Stuttgart machen. Und wer da Bock drauf hat, guckt mal bitte in den Shownotes, da haben wir den Link reingepackt. Also es ist nicht so klein wie ein Clubtreffen, es war nur ein Abendevent, aber auch nicht so groß wie der OMT. Es ist ein Mittelding, 2 Tracks, geht aber den ganzen Tag im Stadion der Stuttgarter Kickers. Im VIP-Raum machen wir das und im Presseraum. Wer Bock hat, vorbeizukommen, wird cool. Gerade die aus der Region sind, schaut mal in die Shownotes. Und das war mein Call to Action für heute. Wir sind raus. Macht's gut. Bis dann.
Ciao.
Eure Marios. Das wollte ich schon immer mal sagen. Geil. Ja. In diesem Sinne. Ciao, ciao.